BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch zu einer Folge von BTO Refresh wieder mit dabei sind. Am vergangenen Sonntag haben wir uns intensiv mit Stablecoins beschäftigt und vor allem mit der Frage, wie Stablecoins dazu genutzt werden könnten, die Finanzarchitektur zu verändern. Konkret, wie die USA damit die Dollar-Hegemonie auf Jahrzehnte hinaus noch sichern können, was Europa tun müsste, um eine solche Hegemonie zu verhindern durch ein eigenes System. Vor allem dadurch, dass man aktiv Stablecoins auch in Europa fördert. Wir haben gesehen, die EZB ist hier skeptisch, ich denke zu Unrecht. Wir stehen offensichtlich vor einer Revolution des Finanzsystems. Die Welt wird tokenisiert. Wir werden alles auf Blockchains abbilden. Das wird zu einer völligen Neustrukturierung des Finanzsystems führen, mit all den verbundenen Risiken und Chancen. Was auf uns zukommt, habe ich bereits im Sommer 2023 mit einem der führenden Experten gesprochen, mit Professor Dr. Philipp Sandner. Leider ist er, wenige Monate nachdem wir das Gespräch geführt haben, verstorben. Es lohnt sich aber, das, was er damals gesagt hat, was nach wie vor stimmt, wieder in Erinnerung zu rufen. Und genau das tun wir heute. Ich finde es hochrelevant, hochaktuell. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an. Am vergangenen Sonntag in Folge 417 haben wir uns intensiv mit der Herausforderung durch US-Stablecoins für das europäische Finanzsystem beschäftigt. Nicht nur, dass die Amerikaner im großen Stil europäische Ersparnisse anlocken könnten, um so die Finanzierung der eigenen Staatsfinanzen zu sichern. Nein, sie könnten auch über die Stablecoins auf Dauer die Hegemonie des US-Dollars im Weltfinanzsystem sichern, einfach deshalb, weil diese zur Hauptabwicklungswährung werden, einfach aufgrund von Ermangelung an besseren Alternativen. Hier hatten die Ökonomen Lucrezia Reichlin und Jeremy Settlemeier letzte Woche sehr gut erklärt, wieso es nötig ist, gegenzuhalten, eben nicht nur wegen der sogenannten Retail-Aktivitäten, sondern vor allem wegen der Wholesale-Aktivitäten, also im Handel zwischen großen Spielern, im Rahmen des Wertpapierhandels, aber auch sonstiger Finanztransaktionen. Und da hat man gesagt, okay, wir brauchen im Prinzip eine eigene digitale Infrastruktur. Das Ganze wäre eben schaffbar mit Euro-Stablecoins, denen die EZB Stand heute jedoch ausgesprochen skeptisch gegenübersteht. Das Ganze muss man sehen vor dem Hintergrund einer grundlegenden Änderung im Finanzsystem aufgrund der digitalen Revolution. Professor Philipp Sandner, zu dem wir gleich kommen, hat in einem Artikel im Oktober 2023 festgehalten, wie groß die Veränderung ist.
Mit Blick auf die USA und nach China sind inzwischen Blockchain-Projekte erkennbar, die die globale Finanzarchitektur schneller als viele ahnen verändern können. Europa und Deutschland müssen ihre Bemühungen intensivieren.
Der Titel des Artikels lautete, der Euro muss auf die Blockchain. Aber auch wiederum nicht darum, damit jetzt Sie und ich mit Euros bezahlen können, mit digitalen, sondern um im Weltfinanzsystem überhaupt eine Rolle spielen zu können. Ich finde das Ganze, wie gesagt, hochaktuell und habe mir deshalb gedacht, es lohnt sich, das Gespräch von damals an dieser Stelle wieder in Erinnerung zu rufen.
Unsere Welt wird immer verrückter, auch wenn das vielleicht etwas populär ausgedrückt ist, aber ein Blick in die Newsportale reicht, um dem subjektiven Eindruck etwas Objektives abzugewinnen. Das Weltgeschehen ist im Wettlauf mit sich selbst und übertrifft sich dabei scheinbar täglich. Diese Dynamik und die dahinter steckenden Ereignisse bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Energiepreise. Jeder merkt das. Schließlich geht es nicht nur an den Tankstellen hoch und runter. Bei Strom- und Gastarifen ist das ähnlich. In dieser Lage ist es wirklich schwer, unter den mehreren hundert Energielieferanten in Deutschland einen günstigen Anbieter zu finden und das jedes Jahr aufs Neue. Zum Glück hat Wechselpilot da den Überblick. Und mehr noch, Wechselpilot prüft regelmäßig Tarife, behält Fristen im Blick und kümmert sich um einen Wechsel automatisch und kontinuierlich. Aber keine Sorge, du behältst jederzeit die Übersicht. Du registrierst dich, teilst deine Tarifpräferenzen und Wechselpilot schlägt passende Tarife vor. Nach deiner Entscheidung geht dann alles seinen Gang und zwar dauerhaft. Wechselpilot kümmert sich jedes Jahr automatisch um den Tarifvergleich, den Wechsel und die Kommunikation mit dem Versorger. Im Ergebnis sparst du nicht nur Zeit, sondern auch ordentlich Geld. Der Großteil davon bleibt bei dir und Wechselpilot bekommt einen prozentuellen Anteil für seinen Service. Die Gebühr basiert auf dem Erfolg, heißt, eine größere Ersparnis lohnt sich für dich und für Wechselpilot. Du zahlst nur dann etwas, wenn du auch wirklich sparst. Das ist fair. Für deinen ersten Wechsel bekommst du mit dem Code BTO20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Über den Link in den Shownotes kannst du es ausprobieren und das Energiethema danach vergessen, denn mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Quasi der letzte Stromwechsel deines Lebens. Übrigens, der TÜV sagt zu Wechselpilot sehr gut. Ein durchschnittlicher Haushalt spart ca. 360 Euro pro Jahr und über 400.000 durchgeführte Wechsel sprechen für sich. Mehr Informationen und den BTO-Code findest du in den Shownotes.
Bevor wir das tun, noch kurz folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für nur 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Dr. Philipp Sandner aus dem Sommer 2023.
Professor Dr. Philipp Sandner war der Gründer des Frankfurt School Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance and Management. Von 2018 bis 2021 zählte er im Ranking der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu den Top 30 Ökonomen Deutschlands. Das Wirtschaftsmagazin Kapital führte ihn unter den Top 40 unter 40. Er war Mitglied des Fintech-Rats und des Digital Finance Forums des Bundesfinanzministeriums sowie im Verwaltungsrat von 5T Fintech Fund, 21E6 Capital und Blockchain Founders Group. Zu seinen Themengebieten gehörten die Blockchain-Technologie im Allgemeinen, Kryptoassets wie Bitcoin und Ethereum, Decentralized Finance, der digitale Euro, die Tokenisierung von Assets und digitale Identität.
Sehr geehrter Herr Professor Sandner, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf und bin sehr gespannt auf die Fragen.
Das ist gut. Ich bin auch gespannt auf unser Gespräch, weil ich muss dazu sagen, ich habe immer wieder Zuschriften bekommen von, ich sag mal, Bitcoinern oder Anhängern der Cryptocurrencies, die zu mir sagen, Herr Stelter ist heimlich doch für Kryptos oder hier hätte er es mal sagen sollen, dass die Kryptos das Richtige sind. Und nach dem Motto, sprechen Sie doch mal endlich mit jemandem, der davon Ahnung hat. Und ich hatte zwar schon mal einen Podcast zum Thema Cryptocurrencies in der Vergangenheit, aber ich dachte mir, wir gehen dem Thema nochmal genauer nach. Und darum am Anfang, leicht machen wir ein bisschen Definitionsbestimmung. Ich habe mal gelesen, dass Leute, die in Kryptowährungen investieren, weder was von IT verstehen, noch was von Geld verstehen. Das war natürlich ein kritischer Artikel nach dem Motto, die investieren in irgendwas, ohne zu verstehen, was es ist. Damit uns das jetzt nicht passiert, wir wissen, wovon wir sprechen, können Sie es mir ganz kurz mal grundsätzlich erklären?
Ja, also sehr gerne. Ich könnte jetzt tagelang anfangen zu sprechen, weil das Thema sehr, sehr, sehr weiträumig ist. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also zunächst mal ist Bitcoin die Nummer 1 Kryptowährung, mit Abstand das größte Projekt, das älteste Projekt und so weiter. Dann kommt das Projekt Nummer 2, das ist Ethereum. Man ist versucht, beide Kryptowährungen immer in einen Kasten zu packen. Ja, da steht dann Kryptowährung drauf, aber eigentlich ist das Wort Kryptowährung so nicht ganz korrekt. Es sind aus meiner Sicht keine Währungen, sondern eigentlich eher, wie die BaFin zum Beispiel sagt, Kryptowerte, auf Englisch Kryptoassets. Und beide sind grundverschieden. Bei Bitcoin, können wir gerne dann später noch im Detail drauf eingehen, geht es eigentlich eher darum, dass man sowas Ähnliches hat wie digitales Gold, weil der Bitcoin eben beschränkt ist im Vorkommen, ähnlich wie das Gold auf der Erde ja auch. Ethereum als zweite Kryptowährung ist ganz anders gelagert. Das ist sowas wie eine Art Finanzinfrastruktur, die weltweit da ist, weltweit funktioniert und dies auch ermöglicht, dass Unternehmen, Banken, Startups obendrauf andere Assets draufpacken. Ja. Also man muss sich das so vorstellen wie so eine Art App-Store auf dem Handy und dann können Sie durch den App-Store Apps auf Ihr Handy obendrauf packen. So funktioniert Ethereum auch. Sie haben quasi Ethereum als Basis und obendrauf haben Sie irgendwelche Assets, die Sie draufpacken können, insbesondere eben zum Beispiel den Dollar, das heißt dann Stablecoin. Und damit können Sie den Dollar auf Ethereum-Basis quer durch die gesamte Welt bewegen, zum Beispiel von hier Deutschland nach Argentinien in 12 Sekunden. Das ist beeindruckend, das kann keine andere Technologie auf der Erde, also quasi Punkt-zu-Punkt-Transfers auf der Erde. Punkt-zu-Punkt heißt von hier nach Argentinien in irgendein kleines Dörfchen oder Städtchen, Punkt zu Punkt, 12 Sekunden, $100 zum Beispiel. Ist wirklich beeindruckend. Das sind die zwei größten Kryptowährungen, um im Volksmund zu bleiben. Und dann geht es natürlich weiter. Es gibt es die Web3-Domäne, es hat die NFTs gegeben, es gab die DeFi-Tokens, es gibt die Stablecoins, es gibt die CO2-Tokens ganz neu, dann gibt es die digitalen Wertpapiere und so weiter. Also man sieht hier, das ganze Thema fängt an relativ groß zu wachsen mit entsprechenden Unterdomänen. Man verliert auch langsam den Überblick. Und deswegen vielleicht, um es kurz zu machen, ich glaube, man muss die folgenden großen Bereiche unterscheiden. Das eine ist der digitale Euro, der auf Blockchain-Basis sein kann. Das wäre quasi die Stablecoin-Diskussion. Dann gibt es die Smart Contract-Plattformen, das ist Ethereum und Co. Dann gibt es den Bitcoin als großes, separates, losgelöstes Megaprojekt. Das gibt die digitalen Wertpapiere und dann noch so eine Art Web3-Domäne, wo Stand heute alles andere mal drin ist. Und die Web3-Domäne wird sich dann noch auswachsen in den nächsten Jahren. Das sind so die 4, 5 großen Domänen, die man typischerweise unterscheiden kann, ohne den Fokus zu verlieren.
Ja, jetzt haben Sie mich schon fast verloren, weil Sie haben so viele Dinge erwähnt. Ich weiß gar nicht, wie wir es strukturieren wollen. Also, Sie haben verschiedene Technologien erwähnt, Sie haben verschiedene Funktionen erwähnt. Sie haben gesagt Währungen, aber gleichzeitig haben Sie gesagt, eigentlich ist eines ein Zahlungssystem, das andere ist eigentlich eher ein Wertspeicher. Das sind ja verschiedene Funktionen der Währungen. Also Bitcoin eher als Wertspeicher. Vielleicht gehen wir trotzdem nochmal einen Schritt zurück. Also machen wir es mal ganz einfach. Fangen wir mit Bitcoin an. Beim Handel von Bitcoin werden Computercodes erzeugt. Und diese Computercodes zu erzeugen, die stellen sicher, dass es eigentlich gut dokumentiert ist. Und weil es gut dokumentiert ist und weil es auch aufwendig ist, die Codes zu erzeugen, energieintensiv ist, die Codes zu erzeugen, gibt es eine bestimmte Begrenzung des gesamten Volumens. Das ist so ein bisschen so mein laienhaftes Verständnis. Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz erstmal als erstes am Beispiel von Bitcoin genau erklären, wie das funktioniert.
Genau, also Sie haben das Wesentliche schon gesagt. Bitcoin ist beschränkt auf 21 Millionen. Damit diese Beschränkung auch wirklich glaubhaft ist und garantiert ist, ist es gesichert durch ein Netzwerk von Tausenden von Rechenknoten, die miteinander verschaltet sind. Muss man sich so vorstellen, wie wenn der Bitcoin ein die Welt umspannendes Netzwerk ist, bestehend aus Tausenden von Rechenknoten, das sind über 15.000. Und jeder Rechenknoten hat so die Größe eines Tennisballs. Ja, so kann man es ungefähr sagen. Also 15.000 Mal die Größe eines Tennisballs. So viele Rechenknoten sind auf der Erde verteilt. Das ist das Bitcoin-Netzwerk. Die synchronisieren sich gegenseitig. Und diese Knoten wachen darüber, dass die Beschränkung von 21 Millionen Bitcoins maximal nie überschritten werden kann. Und was passiert, wenn ich zum Beispiel eine einseitige Manipulation machen würde? Also ich habe auf meinem Bitcoin-Knoten jetzt das Ersuchen, dass ich gerne 1 Million Bitcoins extra erzeugen würde, also manipuliert. Dann würde ich aus dem Netzwerk ausgeschlossen werden und ich dürfte bei dem großen Bitcoin-Netzwerk mit den 15.000 Rechenknoten nicht mehr mit dabei sein. Ich würde quasi ausgeschieden werden. Aber das Wichtigste ist die Beschränktheit auf maximal 21 Millionen Bitcoins. Stand heute sind wir ungefähr bei 19,3, 19,4 Millionen Bitcoins, die erzeugt worden sind. Das heißt, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben wir noch 1,6, 1,7 Millionen Bitcoins vor uns. Und damit kann man auch erkennen, dass der Bitcoin ähnlich ist zu Gold. Das Vorkommen von Gold ist eben auch beschränkt auf der Erde. Und es ist ganz anders als zum Beispiel eben der Euro oder der Dollar oder eine andere traditionelle Währung, weil man dort, wie wir ja alle wissen, die Geldmenge mit einem Tastendruck im Zentralbankrechner oder im Bankencomputer erhöhen kann.
Ja gut, auf jetzt das digitale Zentralbankgeld kommen wir gleich nochmal. Aber machen wir eins nach dem anderen. Also Bitcoin, ich verstanden. Dort wird immer energieintensiver, die letzten paar hunderttausend herzustellen. Ich glaube, das wird immer aufwendiger von meinem Verständnis. Und wenn jetzt wir beide, wenn ich jetzt Ihnen eine Bitcoin abkaufen würde, wie würde das funktionieren?
Genau, also wir würden uns vertraglich zum Beispiel auf den Preis einigen. Stand heute ist der bei plus minus 28.000 US-Dollar. Wir würden vielleicht einen Vertrag machen und dann würden Sie mir Ihre Adresse zur Verfügung stellen. Das ist quasi eine öffentliche Adresse. Das ist quasi von der Analogie her so wie Ihre IBAN-Kontonummer. Die würden Sie mir sagen. Dann würde ich die bei mir eingeben. Ich würde dann die Transaktion autorisieren. Dazu brauche ich ein sehr, sehr, sehr langes Passwort. Das heißt Private Key. Damit kann ich über meine Bitcoins verfügen und dann gebe ich dort Ihre Adresse ein. Dann geht dieses Transaktionsersuchen, dieser Transaktionswunsch geht in das Bitcoin-Netzwerk, der wird dort geprüft. Und sobald das Netzwerk quasi Kapazität hat, würde das Netzwerk diese Transaktion bearbeiten. Das heißt, bildlich gesprochen wird dann ein Bitcoin in diesem Register umgebucht. Ja, in dem Register steht drin, bei mir sind es 2 Bitcoin, bei Ihnen 0. Das ist quasi das Register, wie so eine Art Tabelle, muss man sich vorstellen. Und nach der Transaktion, wenn ich Ihnen einen geschickt habe, ist bei mir der Bestand von 2 auf 1 runter und bei Ihnen von 0 auf 1 nach oben geschossen, in Anführungszeichen.
Okay, oder wie eine Art Grundbuch.
Exakt, genau. Also deswegen, wir sind ja damit auch bei der Blockchain-Technologie als Technologiebegriff. Da gibt es irre viele komplexe Erklärungsversuche. Für mich eigentlich die einfachste Erklärweise ist folgende. Man muss die Blockchain-Technologie verstehen als Registertechnologie. Also alles, was in einem Register sinnvoll oder unsinnvoll gespeichert werden kann, Geld zum Beispiel, Grundbuch, Aktien, all das kann man möglicherweise sicher in einem Blockchain-System speichern. Und beim Bitcoin wird eben nichts dergleichen, Grundbuchähnliches gespeichert, sondern letztendlich der Bestand der Bitcoins übertragen auf die Adressen im Netzwerk. Ja, diese Adressen sind pseudonym. Ja, das heißt, es gibt unzählige verschiedene Adressen, also wie IBAN-Kontennummern. Aber ich weiß immer nicht, wer dahinter steckt. Ja, das heißt, wenn da zum Beispiel eine Adresse dasteht, da hat jemand 100 Bitcoins, dann weiß ich, dass diese 100 Bitcoins da drauf sind. Ich kann mir das anschauen in der Transparenz der Daten. Aber ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Es könnte eine Firma sein, ein Gründer, es könnte ein krimineller Mensch sein, es könnte auch ein Staat sein, es könnte BlackRock sein, es könnte jeder sein. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, weil das die Pseudonymität der Daten letztendlich nicht ermöglicht, dahinter zu schauen, wer da dahinter steht.
Da würde ich ganz mal einhaken. Also jetzt ist es so, ich habe verstanden, Sie sitzen jetzt gerade in Frankfurt, ich in Berlin. Das heißt, wenn ich jetzt Gold hätten, wäre schwierig. Ich könnte Ihnen meine Goldmünze nicht geben, weil wir physisch an verschiedenen Orten sind. Da sehe ich jetzt den Vorteil, dass ich sage, okay, ich habe ein knappes Gut, Bitcoin, und dieses Bitcoin kann ich leichter über größere Distanzen transportieren.
Exakt.
Auf der anderen Seite, ich habe mal gehört, da gab es doch mal diesen Erpressungsversuch, da haben doch irgendwelche Kriminellen die Twitter-Konten von Bill Gates und anderen gekapert und haben dann gemeint, zahlt uns $100,000 in Bitcoin, und drei Tage später hat die FBI die festgenommen, weil das FBI oder die Finanzbehörde der USA im Prinzip den Bitcoin-Handel intensiv beobachtet, um sicherzustellen, Leute ihre Steuern auch bezahlen. Das heißt, so richtig anonym ist es nicht. Also der Vorteil ist Distanz, der Nachteil ist, es ist doch nicht anonym, weil wenn die Finanzbehörden, also ich frage mal, wenn die Finanzbehörden es rausgefunden haben, dann würde ich doch sagen, können auch andere herausfinden, was da passiert.
Ja, also vollkommen richtig. Also aus meiner Sicht macht der Bitcoin mit seiner Technologie einen ganz interessanten Kompromiss. Also er legt die Transaktionsdaten offen mit seinen pseudonymen Adresscodes, also wie so Schweizer Nummernkonten, wo Sie halt reinschauen können, wer transferiert was an wen. Aber aufgrund der Pseudonymität wissen Sie nicht direkt, wer dahinter steckt. Wenn Sie sich anstrengen und Sie versuchen rauszufinden, wer könnte denn dahinter stecken, dann gibt es zum Beispiel Apparate bei der Polizei, auch zum Beispiel beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden, die nutzen die Bitcoin-Daten und triangulieren diese Daten mit anderen Datenquellen, um dadurch herausrechnen zu können, wo mutmaßlich der Kriminelle gerade ist und wer es potenziell hätte sein können. Das heißt, die Pseudonymität der Bitcoin-Transaktionen ist ein ganz interessanter Kompromiss, weil sie haben keine Klartextnamen im Netzwerk, sondern es ist ja pseudonym. Und wer will, kann sich hinter der Pseudonymität verstecken. Aber wenn man beginnt, intensiv danach zu recherchieren, zu fahnden, auch vielleicht über Kryptobörsen hinweg an die Daten zu kommen und so weiter, dann kann es möglich sein, den kriminellen Machenschaften auf den Grund zu gehen und letztendlich Leute auch festzusetzen. Es gab jetzt jüngst einen ganz interessanten Medienartikel, wo die Hamas in Israel oder in Palästina gesagt hat, sie möchte keine Spenden in Bitcoin mehr annehmen, weil eben das Festsetzen der Spender aufgrund der Daten, die bei Bitcoin anfallen, zu leicht ist. Ja, das heißt, was von der Konsequenz her ist es aus meiner Sicht außergewöhnlich spannend, weil wer deswegen nichts Böses im Schilde führt, wer nicht kriminell agiert, der kann mit Bitcoin agieren. Da kann ich jemand anderem 0,1 Bitcoin nach Argentinien schicken, weil es sind ja für mich keine kriminellen Machenschaften. Das heißt, der Staat lässt mich dann in Ruhe. Aber wenn der Staat etwas braucht, um mich festzusetzen und quasi zu schauen, welche Zahlungsflüsse sind denn tatsächlich geschehen, dann könnte er entsprechend diese Daten nutzen, vor allem dann, wenn er sie eben mit den Kryptobörsen und den dort angefallenen Identitätsdaten in Verbindung bringt. Ja, deswegen macht der Bitcoin aus meiner Sicht eine sehr, sehr, sehr gute Kompromisslösung bezüglich der Datentransparenz, die teilweise da ist und teilweise aufgrund der Pseudonymität nicht gegeben ist.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Sie haben es gerade eben den Kurs erwähnt von Bitcoin. Ich bin ja etwas älter. Ich bin, die digitale Revolution ist ja nach mir erfolgt, ja. Und ich meine, bei Gold ist es halt so, einer hat mal gesagt, Gold ist halt in einer 6000-jährigen Blase. Ja, weil 6000 Jahre glauben wir schon an Gold. Also früher, es gibt den berühmten Spruch, nicht die Toga in Rom kostet eine Unze, heute kostet ein guter Anzug eine Unze. Also irgendwie hat Gold über lange Zeit bewiesen, dass es werthaltig ist. Ich kann es einschmelzen und kann da Schmuck draus machen, das hat auch einen praktischen Nutzen. Das ist ja alles bei Bitcoin nicht der Fall. Ich habe bei Bitcoin etwas, wo ich auch abhängig davon bin, dass es Strom und Internet gibt, weil ohne Strom und Internet ist mein Bitcoin wertlos. Sie sehen, ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, ja, es ist Gold gleichzusetzen.
Einverstanden. Also die perfekte Lesart aus meiner Sicht ist zu sagen, Bitcoin hat das Potenzial zu sein wie digitales Gold, weil die Art und Weise, wie Bitcoin funktioniert, ähnlich gemacht ist wie Gold. Also bei Gold brauchen Sie eine Goldmine, da brauchen Sie Bagger und Chemikalien und Mitarbeiter. Und je mehr Sie in einer Goldmine an Ressourcen aufwenden, desto eher bekommen Sie Gold aus dem Boden heraus. Bei Bitcoin ist es ähnlich. Sie haben aber keine Goldmine, sondern eben eine sogenannte Bitcoin-Mine. Da stehen Rechenzentren drin, die brauchen Strom, sie brauchen Prozessoren, sie brauchen Techniker. Und je mehr Ressourcen Sie dieser Art aufwenden, desto eher bekommen Sie Bitcoin raus. Das heißt, die Art und Weise, wie Bitcoin oder Gold produziert wird, also die Produktionsfunktion, hat gewisse Ähnlichkeiten. Deswegen ist die Logik schon in Ordnung, aus meiner Sicht zu sagen, Bitcoin ist sowas wie digitales Gold, aber mit einem ganz zentralen Unterschied, und den haben Sie gerade angesprochen. Gold ist uns in die Wiege gelegt worden. 8 Milliarden Menschen, 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde können inzwischen verstehen, dass Gold eben wirklich ein Asset ist. Und wie Sie sagen, das ist seit tausenden Jahren bekannt. Das heißt, es gibt gesellschaftlichen Konsens, dass Gold wertvoll ist. Es wird überhaupt gar nicht drüber mehr debattiert. Bei Bitcoin ist es so, dass wir momentan ungefähr 200 Millionen Bitcoin-Besitzer auf der Erde haben. Das ist schon mal was, ja. Und die Leute können hier und da ein bisschen was damit anfangen und die können diese Analogie zum digitalen Gold auch hier und da in Teilen nachvollziehen. Aber die anderen 95%, die tun sich da noch schwer. Das heißt, Bitcoin ist quasi gesellschaftlich noch nicht so verankert, als dass es einen Konsens gäbe, was es jetzt eigentlich ist, sondern die Leute tun sich nach wie vor noch sehr schwer, sind teilweise auch sehr skeptisch. Und deswegen glaube ich, dass der perfekte Satz ist, Bitcoin kann etwas werden wie digitales Gold, sofern die Leute zunehmend eben verstehen, wie Bitcoin wirklich funktioniert, sodass eben ein gesellschaftlicher Konsens entsteht, damit die Leute in der Gesellschaft wirklich gemeinschaftlich eine Ahnung bekommen, was ist denn eigentlich Bitcoin? Ja, der Dissens ist in der Gesellschaft einfach noch viel zu hoch. Das Stigma ist hoch, die Leute verstehen es nicht, der Stromverbrauch wird durcheinander gebracht und.
Aber Sander, ich meine, nicht wenige Leute sagen ja, Bitcoin sei ein Ponzi-Scheme. Ich meine, es ist kein Ponzi-Scheme, weil sie keine neuen Leute hinzubekommen, oder wieso würden Sie sagen, es ist kein Ponzi-Scheme?
Genau, was ist denn die Definition von einem Ponzi-Scheme? Ponzi-Scheme bedeutet, dass quasi ein zentraler Operator, also eine zentrale Firma zum Beispiel da ist, die macht Marketing, dann kommen neue Leute in das System, diese Leute überweisen dieser zentralen Firma ihr Geld und mit diesem Geld werden dann früher eingetretene Nutzer ausbezahlt. Das heißt, es ist eine Umverteilungsmaschine.
Genau, und die zentrale behält einen guten Teil des Geldes für sich.
Ja, ganz genau richtig. Aber die Zentrale letztendlich, die sammelt Geld ein und leitet es dann weiter und das Geld wird von jüngeren Besuchern, die eingetreten sind, eingesammelt und an ältere Nutzer, die schon länger auf der Plattform sind, ausbezahlt. So funktioniert ein Ponzi-Scheme. Bei Bitcoin ist es ja eben gerade nicht so, sondern Bitcoin ist letztendlich eine Plattform, eine Technologie. Und wenn Sie und ich Bitcoin-Handel machen wollen, dann freuen wir uns beide natürlich über einen steigenden Preis in Zukunft. Aber ansonsten verkaufen Sie mir Ihren Bitcoin. Aber es ist ja eben gerade keine zentrale Instanz dazwischen geschaltet, die letztendlich das Geld von mir einsammeln und an Sie weiterteilen würde. Ja, das ist ja gerade nicht der Fall. Ja, es gibt Börsen, wie die deutsche Börse eben auch. Ja, dort wird quasi der Handel teilweise gewährleistet, Börse Stuttgart, Coinbase und ähnliches, aber das sind regulierte Firmen, die keine Ponzi-Scheme sind. Deswegen, wer das Wort Ponzi-Scheme bezüglich Bitcoin in den Mund nimmt, der müsste erstmal recherchieren, was eigentlich die Kernmetriken eines Ponzi-Systems eben ausmachen. Und wie gesagt, das ist eben die zentrale Instanz, die umverteilt. Und die gibt es bei Bitcoin nicht.
Aber ich habe mal gelesen, dass eigentlich nur ein ganz geringer Prozentsatz der Bitcoins überhaupt gehandelt wird. Das heißt, dass ein großer Teil eben nicht gehandelt wird und aufgrund dieser Marktenge es eben diese starken Preisausschläge gibt und eben auch die starken Preisanstiege.
Ja, das ist schon richtig. Also die Bitcoiner sind sehr fasziniert von dem Thema Bitcoin. Wenn jemand dort einen Bitcoin besitzt, der möchte den auch nicht wieder verkaufen, sondern eben behalten. Das führt dazu, dass der freie Markt, wo man Bitcoins kaufen kann, relativ dürr ist und trotzdem gibt es eine signifikante Liquidität. Also man wird schon fündig, gell? Das ist alles reguliert, in der Europa abgebildet durch verschiedene Börsen. Wir haben schon gesagt, Börse Stuttgart, Coinbase und andere. Dort kann man Kryptowährungen kaufen und erwerben. Aber in der Tat ist quasi der Anteil der Kryptowährungsbegeisterten relativ hoch, die letztendlich ihre Kryptowerte einfach gekauft haben und behalten und wenn es geht eben auch nicht wieder verkaufen. Das liegt daran, dass solche Leute tendenziell ihre eigene Anlagetaktik gut finden und eben das Gefühl haben, das Geld nicht besser anlegen zu können als eben in dem Kryptosektor. Und trotzdem muss man jetzt hier natürlich dazu sagen, dass es schon auch gefährlich ist, viel Geld zu investieren in Kryptowährungen. Wir wissen ja, dass die Volatilität enorm ist. Deswegen sind die Warnungen von Zentralbanken und Behörden auch immer gerechtfertigt. Aber gleichermaßen ist es aus meiner Sicht wirklich enorm wichtig, dass man sich mit dem Thema inhaltlich beschäftigt, weil es wirklich eine Zukunftstechnologie ist, die sich zunehmend weiter verbreitet.
Ich habe mal gehört, dass natürlich der Bitcoin vor allem für Menschen relevant ist in Ländern mit Unterdrückung, also wo sie eine Möglichkeit haben wollen, Geld aus Landes zu schaffen. Kann man das so sagen oder auch nicht?
Ja, also das ist was, das hätte ich jetzt mir auch noch hier notiert, was ich ansprechen wollte. Und zwar, die Frage ist, braucht man Bitcoin zum Beispiel in Deutschland? Und die Antwort aus meiner Sicht ist, nicht unbedingt, weil wir hier ein System haben, was recht gut funktioniert. Es hat hier und da ein paar Schrammen und ein paar Risse und hier und da entwickelt sich es vielleicht auch nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen ist das System momentan noch hier 2023 in Ordnung. Die Banken funktionieren. Wenn ich Geld auf der Sparkasse speichere, ist das Geld morgen auch noch da und nächstes Jahr auch noch. Inflation jetzt mal rausgerechnet. Aber die Institutionen funktionieren ganz gut. Und Bitcoin und Ethereum, die ganzen Kryptowährungen, muss man eigentlich als Institution beschreiben. Und dann ist die Frage, was ist die bessere Institution? Die Technologie oder das, was wir in Europa oder in Deutschland aufgebaut haben? Und unsere Institutionen hierzulande sind Stand heute gut. Aber was ist zum Beispiel in anderen Ländern der Fall? Ein tolles Beispiel leider ist momentan der Libanon. Da ist das lokale Bankensystem deutlich beschädigt worden. Die Inflation ist enorm hoch und das Bankensystem funktioniert derart schlecht, dass die Leute am Geldautomat stehen und der Geldautomat gibt ihnen kein Geld mehr, weil einfach das System gerade implodiert. Dort sind die Leute plötzlich dankbar, dass sie etwas haben wie Bitcoin oder Ethereum oder auch den Dollar auf Ethereum-Basis, also die verschiedenen Kryptotechnologien, weil sie dann dort mittels QR-Code Zahlungen durchführen können von der einen Person an den anderen, obwohl das lokale System nicht mehr funktioniert. Also dort ist quasi der Benchmark eines lokalen Systems mit Institutionen nicht mehr gegeben, weil die lokalen Institutionen zusammengefallen sind. Und genau dort kann der Bitcoin als Institution oder eben auch die anderen Kryptowährungen dann ihre Vorteile ausspielen. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Frage, wie ist die institutionelle Qualität in meinem Land? Ist es gut oder ist es schlecht? Und ist der Bitcoin relativ dazu besser oder schlechter? Und im Ergebnis sehen wir, dass in genau diesen Ländern, wo die Institutionen Schaden genommen haben oder eben Schaden nehmen, das ist der Libanon, das ist Venezuela, das ist auch Argentinien jetzt gewesen, mit Abstrichen auch Türkei, ganz genau. Überall in diesen Ländern, wo die Institutionen Schrammen kriegen oder eben Probleme erzeugt haben, genau in diesen Ländern beginnen sich die Leute den Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und so weiter zuzuwenden als Ersatz für das nicht funktionierende lokale System.
Ja, ich habe Ihnen gerade zugehört und dachte mir so, ja, wir müssten, glaube ich, immer, ich muss Sie bitten, immer sauber zu unterscheiden zwischen, reden wir von einem Instrument als Wertspeicher und reden wir von einem Instrument als Zahlungsinstrument.
Oh, das ist eine tolle Frage, ja.
Na, weil Sie ja gerade immer gesagt haben, Sie haben ja Bitcoin und Ethereum zusammengepackt und ich habe Sie vorhin so verstanden, für mich ist, Sie sagen, Bitcoin ist eher der Wertspeicher und Ethereum ist eher die Zahlungsplattform, so habe ich Sie verstanden. Und wenn wir dann Libanon mal so sehen, das habe ich ja zwei Probleme. Ich habe das eine Problem ist, ich bin im Libanon, kann nicht raus, möchte aber Vermögen retten. Das heißt, ich suche eine Anlage außerhalb des Libanons, welche werthaltig ist. Da kann Bitcoin, habe ich verstanden, Bitcoin ist eine Möglichkeit, weil unter Umständen kann ich nicht zur Bank in Libanon Gold kaufen. Wahrscheinlich kriege ich das gar nicht. Insofern ist das für mich eine Möglichkeit. Und wenn ich auch Fremdwährung nicht kaufen kann, wenn ich Dollar nicht kaufen kann, dann ist das eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit der Kapitalflucht. Das andere Beispiel, was sie gemacht haben, ist zu sagen, weil die Systeme nicht mehr funktionieren, habe ich im Prinzip ein paralleles Zahlungsverkehrssystem. Das Ethereum mit diesem QR-Code, das Beispiel ist ja nichts anderes als ein Zahlungsverkehrssystem. Und vielleicht sollte man dann eben nicht von Währungen sprechen, sondern sollte sagen, wir haben Wertspeicher oder wir haben eine, wie soll ich sagen, also Gold würde man ja auch nicht als Währung. Einige würden sagen, es ist die ultimative Währung, aber die meisten würden sagen, Gold ist ja keine Währung, es ist ein Vermögen, ein Wertspeicher möglicher mit Fluktuation wie auch Bitcoin. Und auf der anderen Seite haben wir Zahlungsverkehrssysteme. Bevor wir jetzt Wertspeicher abschließen, also es gibt ja, nehme ich an, neben Bitcoin noch andere, die ähnlich funktionieren als Wertspeicher.
Nee, und das ist das Faszinierende. Also wenn eine Währung keine Inflation hat, also das betrifft zum Beispiel für die Deutsche Mark so damals und auch in der Vor-Corona-Welt war der Euro ja relativ stabil. Wir hatten teilweise eine Inflationsrate von 0% oder sogar leicht negativ, ja. In den Zeiten, wo eine Inflationsrate nicht da ist, also Inflation null, Wertstabilität gegeben, da ist die traditionelle Währung, Deutsche Mark und Euro, sowohl ein guter Wertspeicher, ganz klar, aber natürlich auch ein Zahlungsmedium. Beides überlagert. Wenn jetzt zum Beispiel die Inflation kommt, ja, Türkei, Argentinien und andere Länder, dann wird trotzdem noch die lokale Währung verwendet als Zahlungsmedium. Aber plötzlich fangen die Leute an, aus dieser Währung herauszuflüchten, weil sie eben kein guter Wertspeicher, genau, Wertspeicher mehr ist. Genau. Ja, das heißt, die Überlappung von diesen beiden Funktionen ist dann plötzlich nicht mehr gegeben. Und den Bitcoin, genauso wie Sie gesagt haben, den Bitcoin würde ich nicht als Währung einsortieren. Er ist kein gutes Zahlungsinstrument oder keine gute Zahlungsinfrastruktur, weil dazu die Transaktionskosten so hoch sind. Und es gibt auch viel zu wenig Akzeptanzstellen. Versuchen Sie mal in Frankfurt mit Bitcoin über die Runden zu kommen. Das ist nicht einfach, ja. Das heißt, der Bitcoin ist deswegen auch ähnlich zu digitalem Gold, weil er primär diese Thematik Wertspeicher im Blick hat und das Thema Zahlungsinfrastruktur ist aus Bitcoin-Sicht Stand heute nicht wichtig. Und bei Ethereum oder eben auch bei dem digitalen Euro, um da schon mal drauf zu sprechen zu kommen, ist es genau anders. Dort ist der Wertspeicher zunehmend nicht mehr gegeben, Verweis auf die Inflationsrate. Aber natürlich haben wir die ganzen Akzeptanzstellen für den Euro und für den Dollar. Wir können an jeder Tankstelle, an jedem Kiosk damit bezahlen. Und deswegen ist sowohl Ethereum wie auch eben der digitale Euro und so weiter eher als Zahlungsinstrument zu sehen. Und jetzt eine ganz interessante Tatsache, die ich beobachtet hatte. Es gab ja mal die Initiative von Facebook, eine digitale Währung zu bauen, die hieß damals Libra. Genau, wurde dann umbenannt in Diem. Was ist passiert? Facebook hatte das bekannt gegeben und zack, alle Staaten auf der Erde oder zumindest hier in Europa und Amerika, aber auch die Zentralbanken sind vehement gegen Facebook vorgegangen und haben gesagt, wir wollen keine private Währung dieser Art hier bei uns haben. Warum? Weil dadurch der Staat und die Zentralbanken ihr Geldmonopol geschützt haben. Das konnte man wirklich wie im Bilderbuch sehen. Warum? Weil eben Facebook ein Konzept rausgegeben hat, was auf beides zielt. Wertspeicher und vor allem Zahlungssystem oder die Funktion als Zahlungsinstrument. Und damit im Prinzip kann ich die Zentralbank gut verstehen. Die Zentralbank wollte ihr Geldmonopol schützen und ist deswegen mit anderen Zentralbanken und mit den Staaten gegen Libra vorgegangen, hat gesagt, wir müssen Gesetze bauen. Und die MiCA, die jetzt dann nächstes Jahr in Kraft tritt, ist genau dieses Gesetz, was dadurch getriggert wurde. Ja. Aber spannend ist eben Folgendes, diese konzertierte Aktion von den Staaten und den Zentralbanken gegen Facebooks Projekt Libra konnte man damals wunderbar beobachten, aber selbiges gibt es für den Bitcoin nicht. Und der Grund ist genau das, was wir besprochen haben. Der Bitcoin ist nicht so sehr im Fokus von den Zentralbanken, weil er nämlich aus Zentralbanksicht kein guter Wertspeicher ist, siehe Volatilität. Und er ist auch kein gutes Zahlungsinstrument, weil es keine Akzeptanzstellen gibt. Und deswegen ist der Bitcoin nicht so sehr im Radar gewesen damals und heute auch nicht, wie zum Beispiel Facebooks Projekt Libra. Ansonsten hätte man gegen den Bitcoin eine viel höhere Gegenwehr aus dieser Ecke ermessen können, so wie damals der Staat gegen Facebooks Projekt Libra. Das ist wirklich eine interessante Logik, um zu sehen, wie das System funktioniert im Sinne von Schutz des Geldmonopols beim Staat.
Ja, aber jetzt habe ich ein bisschen Hänger, weil ich meine, zum einen wissen wir ja, dass 90% des Geldes, welches wir verwenden, von den Banken geschaffen wird. Es wird ja gar nicht vom Staat geschaffen. Der Staat hat ja immer den großen Vorteil zu sagen, wenn du Steuern, du musst Steuern zahlen, die Steuern musst du in meiner Währung bezahlen. Das ist natürlich etwas, wo die ja das Monopol auch gut durchsetzen können. Nicht? Wir müssen ja Steuern in Euro zahlen, wir können die Steuern morgen irgendwie in Ethereum zahlen. Und so die Zahlungsverkehrsplattform, ich meine, Sie haben das Beispiel gebracht, $100 von hier nach Argentinien, wie ja diese Plattform in 12 Sekunden, ist es ja eigentlich etwas, was gar nicht auch nicht gegen die Bank, gegen staatliche Geldmonopole geht, sondern es geht ja eigentlich gegen veraltete Bankentechnologie.
Ja,
Absolut. Ja, es gibt ja Banken, die nehmen für Überweisungen in ein anderes Land innerhalb Europas, nehmen ja saftige Gebühren, wo man sich wirklich fragen muss, wofür? Und vor allem brauchen sie noch 2 Tage. Ich meine, das ist ja eigentlich nur eine Geschäftsschneiderei der Banken. Also da muss ich auch sagen, ja gut, es hat ein schnelles Zahlungsverkehrssystem. What's the point?
Die Blockchain-Technologie ist das, was unten drunter ist. Bitcoin haben wir jetzt mal erklärt als potenzielles digitales Gold mit der Beschränkung auf 21 Millionen verfügbare Tokens.
Ethereum. Genau, dann erklären wir jetzt mal die Blockchain-Technologie.
Genau. Ethereum ist quasi, wie gesagt, so eine Art Finanzinfrastruktur weltweit, die überall zum Einsatz kommen kann und Sie können Assets, Währungen, Aktien, Wertpapiere obendrauf montieren. Und damit passiert genau das, was Sie sagen. Hier bahnt sich jetzt nach Jahrzehnten veralteter Technologie die Möglichkeit an, die komplette Finanztechnologie zu revolutionieren und quasi auszuwechseln. Aber das ist natürlich ein Prozess, der Jahre und Jahrzehnte dauert. Und wir haben hier in Deutschland und Europa wirklich tolle Gesetze bekommen von der Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Kommission, die sehr pro Blockchain sind im Übrigen. Das tritt alles nächstes Jahr in Kraft. Manche Sachen sind schon in Kraft getreten. Und das führt dazu, dass heute schon in Frankfurt zum Beispiel, also hier Finanzmetropole, die Banken, die Anwälte, die Berater als intensivstes Thema Blockchain ausloten, weil sie dort erkennen, dass die Blockchain in Zukunft die Infrastruktur sein kann, um Aktien, Wertpapiere, Schuldverschreibungen und natürlich auch den Euro als Stablecoin obendrauf zu packen. Ja, das ist wirklich spannend, dass Sie in Frankfurt hier eine gewisse Dynamik erkennen. Und es gibt auch tolle Anekdoten, dass zum Beispiel Banken aus dem Ausland, sowohl Amerika als auch aus UK, beginnen, die deutschen Gesetze ganz genau anzuschauen, weil die gut geraten sind. Und die versuchen in Deutschland Blockchain-Experimente zu machen, weil sie hier einen Rechtsraum vorfinden, in dem jetzt langsam klar ist, was die Banken machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Und interessant ist, von allem, was ich jetzt gerade gesprochen habe, unten drunter ist immer die Kryptowährung in Anführungszeichen Ethereum, ja, als Basisinfrastruktur. Und obendrauf werden Aktien, Wertpapiere, Euro, Dollar und so weiter obendrauf montiert.
So, und jetzt wollen ja die Europäer und andere auch, dass sie quasi, also digitales Zentralbankgeld bekommen. Ja? Ist denn digitales Zentralbankgeld dasselbe wie Ethereum?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also diese ganze Diskussion, die ist bekannt als der digitale Euro. Also unter diesem Wort taucht das quasi in den Medien immer auf. Aus meiner Perspektive ist dieses Wort der digitale Euro, es gibt auch den digitalen Dollar und den digitalen Franken und so weiter. Der digitale Euro ist eigentlich ein generischer Begriff und der digitale Euro kann, also zumindest nach meiner Lesart, auf verschiedene Arten und Weisen realisiert werden. Jetzt kommt die EZB und sagt, wir machen eine Variante des digitalen Euros und wir bauen eine sogenannte Zentralbank-basierte digitale Währung auf. Auf Englisch heißt es CBDC, Central Bank Based Digital Currencies, und wir bieten den digitalen Euro seitens der Zentralbank an. Private Finanzfirmen können sich aber auch mit der Regulierung auseinandersetzen und können auch den digitalen Euro bereitstellen, dann aber eben als Stablecoin auf Basis von Ethereum. Ja, also quasi ein Token, analog zum Bitcoin, aber technisch laufend eben auf Ethereum mit einer Wertstabilität, jetzt mal Inflation rausgelassen. Das heißt, es sind 2 Lösungen des digitalen Euros mit unterschiedlichen technischen Infrastrukturen. Klingt jetzt verwirrend, haben wir aber heute auch schon. Ja, wir haben ja heute den Euro als Geldschein auf dem IBAN-Konto, auf der Kreditkarte, auf der EC-Karte, auf der damaligen Geldkarte. Und wir haben hier verschiedene Arten des Euros und alles ist irgendwo miteinander kompatibel und alles heißt der Euro. Das heißt, wir haben dieses Chaos, wo der Euro ist, heute schon. Ich habe auf meinem Handy 4 verschiedene Apps und überall ist der Euro von mir verteilt. Ja. Das heißt, damit kommt man schon zurecht. Und in Zukunft wird es eben auch so sein, es wird den digitalen Euro geben in Form eines staatlich regulierten Stablecoins auf Blockchain-Basis, so wie es den Dollar heute schon gibt. Und es wird den digitalen Euro geben als siloartige Infrastruktur bereitgestellt von der EZB. Jetzt muss man aber genau nachbohren, was macht denn die EZB immer? Weil die EZB sagt, wir machen den digitalen Euro, wir machen eine neuartige Zahlungsinfrastruktur und so weiter. Das klingt alles ganz faszinierend, aber man muss der Sache auf den Grund gehen, muss versuchen rauszukitzeln, was exakt macht denn die EZB? Weil sie kann nicht die perfekte Lösung bauen. Sie kann immer nur eine Lösung bauen für eine spezifische Kundschaft. Und die EZB hat sich jetzt nicht die Bosch und die Siemens und die Daimler rausgesucht und baut quasi eine Zahlungsinfrastruktur für die Industriekonzerne, sondern die EZB hat sich zum Start jetzt mal die Kundschaft des Retail-Nutzers rausgepickt. Also quasi Sie und ich und 440 Millionen andere Europa-Bürger. Und was macht jetzt die EZB für diese Leute? Sie möchte eigentlich sowas bauen wie eine Kreditkarte. Ja, sie möchte quasi den digitalen Euro in das Handy reinbekommen, damit wir damit am Point of Sale ein Espresso, ein Kiosk kaufen können. Aber sie möchte auch so werden wie eine Kreditkarte, damit wir den digitalen Euro dieser Art möglichst auch nutzen können, um zum Beispiel Online-Shopping zu betreiben, also E-Commerce. Das heißt, eigentlich versucht die EZB sowas Ähnliches zu bauen, von der Funktionalität her wohlgemerkt, wie eine Kreditkarte. Aber eben nicht herausgegeben von einer privaten Firma wie Mastercard oder Visa, sondern eben herausgegeben von der EZB selber. Jetzt muss ich noch ein bisschen tiefer gehen. Es ist aber keine Kreditkarte, weil bei einer Kreditkarte können Sie ja konsumieren auf Kredit. Das sagt ja schon der Name. Das heißt, eigentlich ist das, was die EZB macht, eher wie so eine Art Debitcard. Und zwar sowas wie eine Prepaid Debitcard, wenn Sie es genau wissen wollen. Das heißt, Sie müssen eigentlich Ihr Geld erst Geld draufladen, damit Sie es dann für den Kiosk, für den Espresso und so weiter eben danach ausgeben können. Das heißt, die beste Analogie zu dem, was die EZB momentan macht, ist eine Prepaid Debitcard, aber eben herausgegeben vom Staat, ohne Kreditkarte zum Anfassen, gell? Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern eher von der Funktionalität her eingebaut in das Apple iPhone, in das Google Phone und in die ganzen Devices, wo man eben heute schon ja Verwendung finden kann, um Zahlungsprozesse zu machen. Ja,
E-Commerce, aber es ist doch die Frage eigentlich, wieso eigentlich? Ich meine, ganz ehrlich, ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht gerade der große Digital-Affido, aber ich habe auch Apple Pay auf dem Handy und ich kann auch, wenn ich die Karte irgendwo hinhalte, kann ich damit meine Einkäufe bezahlen. Ich habe das digitale Geld im Sinne von, ich zahle digital, ist doch schon langs gang und gäbe. Also dann werde ich halt so ein bisschen misstrauisch und sage mir so, wenn die EZB das macht. Ich meine, ich kann auch einen Vorteil, ich komme, bevor ich einen Vorteil komme, nicht, weil ich sehe, sage ich meine Nachteil, dann muss ich einfach sagen so, dann sind ja, meine Daten sind wertvoll, was weiß ich, darum will Apple das gerne haben. Die EZB will ich meine Daten auch haben und ich meine, das, was versteckt dahinter? Warum, schauen Sie, heute bei Bargeld ist doch so, ich kann jetzt irgendwelche Ausgaben tätigen und das kriegt keiner mit. Ich kann Blumen für meine Frau kaufen und sie kriegt sie sofort mit, weil sofort eine Meldung da ist und ich komme nach Hause, überrasche sie. Wenn ich jetzt aber, wenn alles transparent ist, also ich habe so einen Hänger ein bisschen, damit ich sage, okay, erstens, wieso brauche ich das überhaupt? Und dann frage ich mich ja, was ist das Ziel dann von der EZB?
Ja, also und den Hänger haben Sie zu Recht, weil den Hänger haben momentan viele Leute in Europa, weil sich die Leute fragen, wozu brauchen wir das, was die EZB hier macht? Weil wir haben es doch schon. Das Handy funktioniert gut mit dem Apple Pay, die Kreditkarte funktioniert gut. Alles, was wir heute schon haben an Zahlungsinstrumenten, funktioniert wirklich gut. Gerade Apple Pay zum Beispiel. Man kann es kaum besser machen und ich glaube auch nicht, dass der Staat es besser machen kann. Wozu brauchen wir so eine Art neuartige Lösung für etwas zu bauen, was schon heute brillant funktioniert? Deswegen, die Kritik ist absolut berechtigt. Und bis jetzt konnte auch niemand, noch nicht mal die EZB, dieser Kritik entgegnen. Also deswegen, der Hänger ist berechtigt und niemand ist bis jetzt in der Lage zu erkennen, was sind wirklich die Benefits für diese spezielle Art des digitalen Euros. Und jetzt muss ich noch zwei Sachen dazu sagen. Einen guten Punkt hat die EZB nämlich mit folgendem Argument. Stand heute gehen alle unsere Zahlungsdaten über Mastercard, Visa, PayPal, Apple, Google und so weiter. Das sind alles ausländische Konzerne und es wäre schon wünschenswert als Europäer, diese Infrastruktur in europäischen Händen oder in europäischem Besitz zu haben. Also dieses Argument von der EZB finde ich gut. Es ist ein politisches Argument und es geht auch um die europäische Souveränität. Und das Argument, das finde ich gut, das kann ich auch nachvollziehen, aber das ist mir als Kunde, der das am Ende einsetzen soll, eigentlich nicht so wichtig. Mir als Kunde geht es um Convenience, Bequemlichkeit und natürlich auch um Privatsphäre und keine Einschränkung von Freiheitsrechten. Und deswegen ist, glaube ich, die EZB geht grundsätzlich schon in den richtigen Kanal hier rein, aber sie muss aus meiner Sicht beginnen, besser zu kommunizieren, was sie macht und was sie nicht macht, damit die Leute verstehen, was hier passieren soll. Die Entscheidung ist ja formal noch nicht getroffen. Die Entscheidung, dass die EZB diese Variante des digitalen Euros weitertreiben möchte, wird im frühen Herbst fallen. Bis jetzt laufen hier nur Investigations, also quasi Untersuchungen und dann wird man sehen, wie quasi dieses System ab Herbst exakt genau spezifiziert sein wird. Und dann ist es auch Zeit, genau reinzuschauen, ob Dinge wie Privatsphäre, Einschränkungen von etwaigen Freiheitsrechten und Ähnliches dort möglicherweise so einprogrammiert werden sollen, wie man es als freiheitliche Gesellschaft besser sich nicht wünscht. Aber ich glaube, die EZB hat den Gesuch des EU-Bürgers oder des europäischen Bürgers hinsichtlich Privatsphäre und Freiheitsrechte gehört. Aber wie gesagt, man muss abwarten, was dann im Herbst hier ganz genau rauskommt. Aber genauso wie Sie sagen, Herr Stelter, man muss wirklich skeptisch sein und genau hinschauen, was hier gebaut wird, gerade wegen diesen genannten Dingen.
Ja, ich habe das so ein bisschen, während Sie geplaudert haben, nachgedacht und habe mir gesagt, na gut, gerade eben haben Sie mir erzählt, Libra wurde im Prinzip torpediert, weil man es als Wettbewerb gesehen hat. So, und jetzt kommt also die EZB um die Ecke und will mit einem Produkt, was wir eigentlich schon haben.
Ja, ja, ja.
So, und nach dem Motto, wir müssen es in Europa haben. Aber freiwillig, das wissen wir ja. Ich meine, wir reden immer viel von Datenschutz. Trotzdem sind die Leute alle bereit, bei Facebook, WhatsApp, Telegram, whatever, alle Daten zu geben. Also vor dem Hintergrund würde ich doch sagen, Konsequenz zu Ende gedacht, heißt das, wenn die EZB es macht, dann muss sie Zwang anwenden. Da muss man den Wettbewerb eigentlich verbieten.
Also ich sehe eine Möglichkeit, dass so eine Lösung in den Markt kommen kann, nämlich über die Händler. Ja, die Händler im Internet und die Händler vor Ort, also da ist auch der Bäcker und die Tankstelle gemeint, weil die momentan schon sehr hohe Kreditkartengebühren an Mastercard, Visa und Co. zahlen müssen. Das heißt, wenn hier eine europäische Infrastruktur mit einem besseren Kostenprofil in den Markt geht, dann kann sie quasi über die Kostenvorteile möglicherweise besser sein als Mastercard und Visa.
Aber wenn es so ein großer Markt wäre, hätte ein Privater das schon längst gemacht. Ich meine, bietet sich an.
Sie haben vollkommen recht. Mich wundert es ja auch immer, dass wir in Europa auf ausschließlich amerikanische Zahlungsdienstleister zurückgreifen müssen. Es gab ja auch verschiedene Initiativen. Es gibt die EP, die European Payment Initiatives. Es gab PayDirect und alle möglichen Ideen. Es hat aber alles nicht funktioniert. Am Ende des Tages haben ganz klipp und klar gewonnen Mastercard, Visa und PayPal. Und deswegen unter der Annahme, dass man sowas sich wünscht, in europäischem Besitz zu haben, kann ich das, wie gesagt, verstehen. Aber der Mehrwert ist momentan noch nicht klar erkennbar und deswegen bin ich mal selbst ehrlich gesagt gespannt, wie das weitergeht, weil die Leute zunehmend nämlich verstehen, dass der Mehrwert eben beschränkt ist und dass die EZB bis heute noch keine richtig gute Figur darin macht, den Mehrwert auch rüberzubringen. Ja.
Und es gäbe natürlich einen Mehrwert, was die Leute, die das Vollgeld bevorzugen, sagen, dass im Prinzip das digitale Geld der EZB, das wäre ja wirklich dann in der Tat Bargeld ähnlich.
Richtig.
Und damit hätte ich im Prinzip, wenn ich eine Forderung direkt gegen die EZB und eben nicht eine Forderung gegen die Sparkasse oder die Bank.
Genau, und deswegen habe ich gesagt, das ist so wie eine Art Prepaid Debit Card. Das ist ja auch Geld, was ich einsetzen kann, aber eben nicht von einer privaten Firma, sondern ohne Counterparty-Risiko. Und das ist in der Tat was, wo man sagen würde, das ist tatsächlich ein Benefit. Wenn die Institutionen und das Bankensystem gut gebaut sind, dann brauche ich das Counterparty-Risiko nicht unbedingt beachten. Aber wir sehen ja jetzt gerade in Amerika, dass es eben dann doch relevant sein kann. Ja, deswegen ist das schon auch nochmal ein gutes Argument für den digitalen Euro. Und in einer Gesamtbetrachtung stellen sich schon sehr viele Fragezeichen. Aber jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurück machen, weil wir hatten ja gesagt, die EZB tüftelt an ihrer Version des digitalen Euros. Man kann auf Blockchain-Basis die Stablecoins bauen. Das ist quasi dann der Euro auf Blockchain-Basis.
Vielleicht ganz kurz, Stablecoins sind sowas ähnliches wie ein Geldmarktfonds. Im Prinzip ist es so, ich halte eine Stablecoin, die mit Dollar hinterlegt ist. Also ich habe einen digitalen Dollar oder einen digitalen Euro und im Gegensatz hat der Betreiber dieses Stablecoins hat im Prinzip mal so einen Tresor, wo die Dollars drin liegen, ganz banal gesprochen. Faktisch natürlich Staatsanleihen und Ähnliches drin und versucht dann, legt im Prinzip mein Geld. Also ich kaufe mit einem Euro so einen digitalen Token und der Verkäufer, der nimmt den Euro und kauft dann mit Staatsanleihen, sage ich jetzt mal, oder anderes und verdient Zinsen und hat quasi auf diese Art und Weise, ist das Geschäftsmodell, weshalb ich sage, ist eigentlich eher wie ein Geldmarktfonds.
Ja, ganz genau. Also die größten Apparate dieser Art sind heute die Firma Circle aus Amerika und die Firma Tether. Tether ist ein bisschen in die Kritik geraten, weil man nicht so ganz genau weiß, ob tatsächlich die vermeintlichen Dollarreserven tatsächlich da sind, die da argumentiert werden. Bei Circle ist es schon bekannt, dass die Reserven da sind oder ist es genauso, wie Sie sagen. Die Firma Circle zum Beispiel, die nimmt 100 Millionen, packt die quasi auf ein Sperrkonto, auf ein Treuhandkonto und verkauft dann exakt 100 Millionen Tokens. Ein Token hat dann den Wert 1 Dollar, der Preis wird fixiert auf 1,00, also quasi 1 Dollar und damit hat man den Stablecoin auf Blockchain-Basis gebracht. Ja, das gibt es jetzt seit einigen Jahren und der Marktanteil von dem Dollar in diesem Segment ist bei 95% und der Euro spielt eigentlich keine nennenswerte Rolle. Ja,
da muss ich nochmal fragen, jetzt, warum mache ich das denn überhaupt? Weil wenn ich ein Dollarkonto habe, dann habe ich da liegen die Dollar oben. Ich meine, wozu brauche ich sie so digital? Ist es wieder, um das Verschieben von Geld über Landesgrenzen hinweg zu erleichtern?
Ja, also für mich gibt es zwei wesentliche Nutzaspekte hier. Erstens mal kann ich den Dollar in dieser Form, also als Stablecoin, Punkt zu Punkt auf der ganzen Erde transferieren. Innerhalb von 10 Sekunden ist der Dollar an jedem Ende dieser Welt angelangt. Von hier in ein japanisches Dörfchen, von dem japanischen Dörfchen nach Buenos Aires in Argentinien und dann wieder zurück nach Madagaskar. Alles innerhalb von 1, 2, 3 Minuten. Das ist schon brillant, ja. Also Cross-Border-Payments. Und gerade in Ländern, wo eben die lokale Währung schwächelt, sieht man, dass eben diese Art der Stablecoins verwendet werden können. Stichwort Libanon. Man leiht sich quasi eine stabile, in Anführungszeichen, Währung von außen, weil die relativ zur eigenen besser ist. Dann gibt es ein paar andere spannende Einsatzmöglichkeiten. Wir wissen ja, dass der Blockchain-Bereich anfängt, sich gut zu entwickeln. Es gibt verschiedene Blockchain-Projekte. Jetzt gibt es zum Beispiel Programmierer aus Afrika, die ploppen da aus einer technischen Universität in, weiß ich nicht, Kenia, anderswo kommen die raus und haben ganz gut IT gelernt. Diese Leute können jetzt an internationalen Arbeitsmärkten helfen, Blockchain-Projekte zu entwickeln, weil wenn die ihre Entwicklungstage abgeleistet haben, dann schicken die die Rechnung und die sagen, bitte schick mir $2000 auf diese Blockchain-Adresse. Das funktioniert nämlich jetzt. Das heißt, das Berliner Startup kann den Programmierer aus Nigeria, Namibia, irgendwoher plötzlich entlohnen, weil nämlich der Dollar auf Blockchain-Basis grenzüberschreitend transportiert werden kann. Das war bis heute nicht möglich, weil es gibt Länder in Afrika, da gibt es kein PayPal. Ja, das heißt, dort kriege ich das Geld nicht ins Land. Aber mit Geld auf Blockchain-Adressen, also Stablecoins, bin ich in der Lage, auch zum Beispiel Programmierer irgendwo auf der Welt, Südamerika, Afrika und anderswo, zu entlohnen, weil ich plötzlich Geld grenzüberschreitend, ohne gegatet zu sein, in Zahlungsstrukturen transferierbar zu machen. Das ist schon wirklich ein gigantischer Use Case, den kann man aber primär dann wertschätzen, wenn man zu tun hat mit grenzüberschreitenden Prozessen. Mhm. Das ist ein großer Brocken. Und der zweite große Brocken ist quasi folgender. Stand heute ist Geld in einem eigenen IT-System gespeichert. Aktien zum Beispiel sind in einem anderen IT-System gespeichert. Wenn ich jetzt Aktienhandel mache, also ich verkaufe Ihnen eine Daimler-Aktie, dann müssen beide getrennten, siloartigen Systeme miteinander verbunden werden. Mhm. Das macht ein Clearinghouse. Das Clearinghouse guckt, dass quasi Sie und ich uns auf den Preis geeinigt haben. Dann liefere ich meinen Euro ein, ziehe die Aktie und das Clearinghouse guckt, dass der Handel letztendlich gut abgebildet wird. So funktioniert die heutige Welt. Auf Blockchain-Basis mit Ethereum haben Sie zum Beispiel die Aktie auf Basis von Ethereum und der Euro und der Dollar sind auch auf Ethereum. Alles ist auf Ethereum und damit kann der Handel stattfinden nahtlos ohne Clearinghouse, weil der Handel abgebildet wird durch reine Technik, also durch ein Smart Contract. Damit spare ich mir die gesamte Struktur eines Clearinghouses inklusive Counterparty-Risiko, inklusive Versicherung für das Clearinghouse und. Das heißt, dadurch kriege ich den Handel mit Assets, egal ob jetzt Aktien oder Wertpapiere oder was anderes, deutlich effizienter, weil ich den Euro als Stablecoin Teil von programmierbaren Prozessen werden lassen kann.
Also das kann ich nachvollziehen. Im Prinzip ist es einfach normale digitale Fortentwicklung von Prozessen. Also früher haben wir ja, da gab es ja Bücher, die geführt wurden an der Börse und da standen ja auch Leute an der Börse, haben sich zugewunken und da wurde es alles per Hand aufgeschrieben und da wurde am Abend wurden dann lange Ausgleiche vorgenommen. Oder später in den 80ern, da kamen die Bilder von der Börse, wo viele Zettel am Boden lagen und da wurden damit Ticker und alles drum und dran. Dauerte so ein paar Tage, bis es gesettelt wurde und alles gemacht wurde. Verstanden. Wird jetzt im Prinzip digital ersetzt. Da würde ich wiederum sagen, ja gut, warum hängt man das so hoch? Das ist eine tolle Innovation. Ich tue mich ein bisschen schwer, weil man sagt, ja, Krypto und was weiß ich. Da sage ich, das ist eine ganz tolle Technologie. Super, im Prinzip, wir forschen gerade digitales Grundbuch. Blockchain ist doch eigentlich eine tolle Technologie, aber es ist in dem Sinne nicht etwas, was jetzt das Geldwesen revolutioniert. Was es tun wird, ist, es wird vielen Leuten ihr Geschäft wegnehmen.
Ja, also ich kann ja mal versuchen, die Vision aufzuzeichnen, wo das hinführen könnte. Also ja. Sie haben Stand heute hunderte Banken in Deutschland, tausende in Europa, noch viel mehr in Amerika und so weiter, überall Banken. Und wir wissen, haben Sie auch selber jetzt mehrfach gesagt, dass das System hier und da ineffizient wird. Papierbasiert, teilweise mit Faxen oder ähnlichen Strukturen. Grenzüberschreitende Zahlungen brauchen mal ein paar Tage. Wir haben ja an der Hochschule auch Leute aus dem Ausland. Das sind Leute zum Beispiel auch aus China. Die fliegen innerhalb von 16 Stunden von Peking nach Frankfurt. Aber das Geld muss eine Woche vorher in Auftrag gegeben werden, damit das Geld rechtzeitig ankommt, wenn der Student im Flugzeug eingetroffen ist. Also da sehen Sie, das System hat schon Ineffizienzen. Ja, die sind nicht überall da, aber schon hier und da.
Ob ich immer den Verdacht habe, die schaffen es auch in 10 Sekunden und behalten das Geld eine Woche, aber okay, machen wir weiter.
Gut, kann auch sein. Aber also egal, ob das mutwillig ist oder nicht, auf Blockchain-Basis wäre dieses Geld von China nach 12 Sekunden in Europa eingetroffen. Kostet, was es wolle, es funktioniert. So, aber wie gesagt, sind tausende Banken und so weiter überall auf der Welt, Ineffizienzen, Intermediäre und so weiter und so fort. Was macht die Blockchain-Technologie? Die versucht letztendlich Effizienzen zu heben und fängt an, viele von diesen Intermediären nicht mehr erforderlich zu machen. Ja, warum? Weil das Speichern von Assets durch die Blockchain geschieht. Das heißt, sie brauchen verschiedene Verwahrer oder andere Intermediäre. Sie brauchen die gar nicht mehr. Sie brauchen ehrlich gesagt aber leider auch die Mitarbeiter dort nicht mehr. Das heißt, dem Kapitalmarkt mit all seinen Funktionen und Geschäftsmodellen steht ein ganz enormer Wandel bevor, weil in 10 Jahren, 15 Jahren deutlich weniger Leute hier gebraucht werden, weil der ganze Apparat effizienter wird. Wenn wir jetzt mal in Ethereum denken, wie vorher schon gesagt, sie haben den Dollar darauf, sie haben den Euro darauf, dann könnte ich die Funktionen des Kapitalmarkts abbilden durch eine Handvoll Programme. Welche brauche ich denn? Ich brauche einen Programmcode, der den Handel mit Assets organisiert. Ich brauche einen Programmcode, der so eine Art Versicherung abbildet. Ich brauche einen Programmcode, der stabile Assets macht. Und ich brauche noch Dinge wie Derivatives und anderes. Wenn ich das gebaut habe, dann habe ich auf dieser weltweiten Plattform Ethereum alle Funktionen des Kapitalmarkts abgebildet und kann mir viele, 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 viele Intermediäre und so weiter sparen, die ich dann in dieser Form nicht mehr brauche. Ich brauche trotzdem noch Intermediäre, weil ich muss die Identität von Kunden sicherstellen, ich muss deren Personalausweise prüfen, ich muss Beratungsdienstleistungen machen, ich muss den BaFin-Regeln gehorchen und so weiter. Also ich werde trotzdem Banken brauchen, ganz klipp und klar. Aber hier bahnt sich schon an, dass quasi die gesamte Infrastruktur des Kapitalmarkts mit all seiner Technologie, die teilweise Jahrzehnte alt ist, in den nächsten 15 Jahren komplett aufgewechselt wird. Das ist schon wirklich bahnbrechend. Und zwar in einer Form, dass es keine Grenzen mehr gibt, weil dem Ethereum-Netzwerk, dem ist es komplett egal, ob ein Asset nur 3 Kilometer oder 20.000 Kilometer transportiert wird. Also der Finanzmarkt, technisch gesehen, ohne irgendwelche Grenzen, ohne Frictions, ohne Borders. Das ist so die Vision, die man haben kann. Und deswegen glaube ich schon, dass gerade die Gesetzgebung hier in Europa momentan förderlich ist. Deswegen glaube ich auch, dass Dinge wie die Stablecoins eine ganz interessante Diskussion sein werden, weil man jetzt erkennt, dass die Unternehmen an allen Ecken und Enden an diesen Lösungen schrauben. Brauchen wir die ganzen Banken noch, die jetzt heute da sind? Ja und nein. Wir brauchen die Banken, die sich mit dem Thema beschäftigen, die die Verwahrung von solchen Tokens anbieten, die schaffen es in die Zukunft. Aber wenn Banken sich nicht mit dem Thema beschäftigen, dann werden die überrumpelt, dann brauchen wir sie nicht mehr. Sicherlich bekannt ist die DWP Bank. Das ist die Bank, die hinter den Sparkassen und hinter den Raiffeisenbanken für Millionen von Deutsche die ganzen Aktien und so weiter verwahrt. Ja, also so eine Art Verwahrungsdienstleister im Hintergrund, ja, DWP Bank. Die haben jetzt zum Beispiel angefangen, Verwahrungslösungen zu bauen, um letztendlich auch in der Lage sein zu können, Bitcoin und andere Kryptowährungen für die Kunden zu verwahren. Ja, solche Projekte führen dazu, dass so eine Bank in Zukunft auch noch gebraucht wird für den Fall, dass sich die Leute Richtung Kryptowährungen oder eben Blockchain-Technologie generell orientieren. Also deswegen, da bahnt sich aus meiner Sicht eine Revolution an. Und an der Stelle muss ich vielleicht auch nochmal für den Bitcoin eine kleine Lanze brechen. Wir haben ja vorher den Bitcoin eingeordnet als potenzielles digitales Gold. Was sehen wir denn jetzt gerade? Wir sehen in Amerika die Situation, dass diverse Banken Probleme bekommen haben. Manche sind schon nicht mehr da, andere sind, also Hunderte, sind so langsam in ernstzunehmender Schieflage. Wir sehen, dass die Leute Angst bekommen, weil am 1. Juni die Schuldengrenze ausläuft in Amerika, die muss erhöht werden. Wir haben Inflation in verschiedenen Ländern und so weiter. Das sind alles Entwicklungen, die dazu führen, dass sich die Leute für den Bitcoin oder für die Kryptowährungen beginnen zu interessieren. Das heißt, da entsteht Nachfrage, weil eben die Leute erkennen, dass Inflation, instabile Finanzinfrastrukturen, auch diese ganze De-Dollarization-Debatte und so weiter dazu führt, dass das System sich in den nächsten Jahren wandeln könnte. Was wird davon profitieren? Gerade beim Thema Inflation, knappe Assets. Knappe Assets sind Gold, Immobilien, hochwertige Aktien und natürlich eben auch der Bitcoin, wie gesagt, der ist auf 21 Millionen beschränkt.
Und das ist das. Aber da würde ich jetzt gerne, Sie haben jetzt leider, weil ich wollte auch gar nicht unbedingt nochmal zum Ethereum was fragen. Jetzt haben wir wieder zurück zum Bitcoin, was nicht schlecht ist, aber da mache ich kurz meine Frage zum Bitcoin. Ich möchte mich dann nochmal zurückkommen auf Ihre Vision der Zukunft. Warum, nehmen wir an, ich folge Ihnen jetzt und sage, okay, Bitcoin ist sowas ähnliches wie digitales Gold. Wir haben ja vorhin Vor- und Nachteile oder Vergleichsunterschiede zu Gold haben wir diskutiert. Warum gibt es nicht ein Bitcoin 2.0? Weil Sie haben gesagt, der ist auf 21 Millionen beschränkt. Ja gut, aber ich glaube, der Bedarf an sicheren Assets, ich gehe jetzt mal mit dem mit und sage, okay, ist ein sicheres Asset, ist doch viel größer. Das heißt, warum hat da nicht jemand gesagt, ich schaffe jetzt ein Bitcoin 2.0?
Das ist eine ganz tolle Frage und ich habe ehrlich gesagt selber lange drüber nachdenken müssen, mit vielen Leuten sprechen müssen, um das zu verstehen. Es gab den Peter Bofinger, der hatte vor ungefähr 2 Jahren in der Zeit einen Artikel geschrieben, wo er den Bitcoin durchaus würdigt, tolle Technologie und so weiter, aber er sagt auch, er könnte doch einfach den Bofinger-Coin nebendran bauen, also er copy-pastet das Netzwerk, baut ein zweites Netzwerk dieser Art nebendran. Das heißt dann nicht Bitcoin, sondern Bofinger-Coin und er fängt an, diesen Bofinger-Coin zu verkaufen. Und dementsprechend war dann seine Logik, dann hätte ich nicht mehr 21 Millionen Bitcoins oder ähnliches, sondern 42 Millionen. Und das ist so die Ausgangslage. So, bei Bitcoin ist es anders. Und zwar, wenn jemand in Bitcoin investiert, das läuft immer, fast immer nach dem gleichen Raster ab. Die Leute sind skeptisch, die Leute wissen nicht so richtig, wie sie es anfangen sollen. Und dann sind die Leute sehr mutig und fangen mal an, über die Börse Stuttgart oder über Coinbase mal 500 Euro zu investieren. Und dann sind die Leute ganz gespannt, ob das Geld am nächsten Tag noch da ist oder ob es eine Woche später noch da ist. Und dann fangen die Leute an, sich mit dem Thema Skin in the Game sich damit zu beschäftigen. Die lesen Bücher, schauen Podcasts, Videos und so weiter und kommen dann zum Ergebnis so, wow, das ist spannende Technologie, die ist zukunftsfähig, jetzt mache ich mal 5.000 Euro ein Jahr später. Dann wird wieder geschaut, okay, ist das Geld noch da oder ist es verschwunden? Was ist denn eigentlich passiert? Und was ich hier gerade als Anekdote berichte, ist eigentlich der Prozess, wie Vertrauen gegenüber einer Technik entsteht. Es dauert Jahre, bis die Leute ein Vertrauen haben, dass sie zum Beispiel mal 10.000, 20.000 oder 30.000 Euro in den Bitcoin investieren würden, weil sie könnten es ja auch in Gold oder in Immobilien investieren. Das heißt, da entsteht über die Jahre hinweg Vertrauen. Wenn jetzt jemand anderes sagt, er kreiert den Bitcoin 2.0 im jetzigen Augenblick 2023, dann glaubt dieser Person zunächst mal niemand. Ja, das heißt, dieses neue Projekt.
Ja gut, wenn es Herr Bofinger ist, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, die Deutsche Bank jetzt sagen würde, Deutsche Bank Wealth Management, wir bringen jetzt den Deutschen Bank Digital, Bitcoin, Deutsche Bank.
Ja, aber dann ist es aber kein Bitcoin mehr, weil der Bitcoin ist dezentral. Dezentralität bedeutet bei dem Bitcoin, es gibt quasi kein Machtzentrum. Sie haben ein Netzwerk und es gibt keinen CEO, keine Marketingabteilung, es gibt niemanden, den Bitcoin promoten würde. Und in dem Fall, wo Sie sagen, einverstanden, wenn der Herr Bofinger oder die Deutsche Bank Bitcoin 2.0 auf den Markt gibt, dann könnten Sie dieses zeitbasierte Vertrauen und das Entstehen von Vertrauen über die Jahre hinweg, das könnten Sie quasi beschleunigen, aber nur dann, wenn Sie eine Marketingkampagne fahren und wenn Sie vorne die Deutsche Bank und den Bofinger und alle möglichen Leute benennen, um letztendlich ein Wohlgefühl beim Kunde zu erzeugen. Aber damit sind sie nicht mehr dezentral, damit haben sie ein Machtzentrum geschaffen und dieses Machtzentrum ist auch kompromittierbar, weil dieses Marketingbudget wieder auf Null gefahren werden kann und dann ist es weg. Und deswegen die Kombination von Dezentralität bei dem Bitcoin, es gibt kein Machtzentrum, kein Management, keinen CEO, keine Webseite, keine Marketingabteilung, gar nichts. Diese Dezentralität kombiniert mit dem langsamen Vertrauen, was einzelne Leute oder im Aggregat dann natürlich viele Leute Vertrauen in die Technologie stecken, dauert Jahre, bis das Vertrauen aufgebaut wird. Das Vertrauen ist bei einzelnen Personen inzwischen so hoch, dass die Leute 100 Millionen oder 200 Millionen in den Bitcoin stecken. Das heißt, dort ist das Vertrauen schon so lange herangewachsen, dass die Leute beginnen, mehr Geld zu investieren. Und alle Leute müssen durch diesen Prozess dieses Vertrauensbildens durch über Jahre hinweg. Und diesen Vertrauensaufbau über Jahre hinweg, den können Sie nicht replizieren, weil wenn Sie einer neuen Bofinger-Coin oder Deutsche Bank-Coin oder sowas wiederum die Zeit geben, Vertrauen aufzubauen, bis zu dem Zeitpunkt ist der Bitcoin auch schon wieder 5 Jahre älter geworden. Und deswegen glaube ich, dass die Storage of Value-Thematik, das ist etwas für knappe Assets, da ist Gold drin und Silber drin und so weiter, da ist aber primär der Bitcoin drin und sonst ist es ein Feld, was im Blockchain-Bereich keinen großen Wettbewerb erfahren kann.
So, jetzt, ich will auf das andere mal zurückkommen, auf die Blockchain-Technologie. Aber jetzt muss ich noch mal eine Frage zum Bitcoin dazu stellen. Also, ich bin ein bisschen älter als Sie, Herr Professor Sandner, und ich habe meine Doktorarbeit geschrieben und damals gab es noch Floppy Disks. Also, das war so eine kleine Schallplatte, eine Papiertüte, die man reingesteckt hat. Und da war meine Doktorarbeit
ich kenn drauf das auch gespeichert. 5,25 Zoll, gell?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Sache ist nur die, ich habe die vielleicht, vielleicht liegen die noch irgendwo rum im Keller mit dem Ausdruck der Doktorarbeit. Trotzdem kann ich mit dem Floppy Disk heute nichts mehr anfangen. So, jetzt machen wir mal, Gold haben wir gesagt 6.000 Jahre, jetzt wollen wir nicht 6.000 Jahre, jetzt haben wir mal 500 Jahre. Ich meine, 500 Jahren, da lacht man über die Technologie, die wir gerade hier verwenden, um miteinander zu sprechen. Da frage ich mich so ein bisschen, Gold wird es da noch geben, also weil außer die Welt geht unter, aber dann kann ich Gold anfassen. Aber dann werden die vielleicht sagen, na, da ist was Wertvolles, Knappes drauf, aber die Computer, um das auszulesen, die bauen wir schon seit 300 Jahren nicht mehr, die kann man im Museum besichtigen.
Richtig. Und das ist eine tolle Frage. Und zwar, was ist hier passiert bei der Floppy-Disk, bei 3,5 Zoll und 5,25 Zoll? Es gab Updates und diese Updates, die haben quasi dazu geführt, dass der Computer besser wurde. Inzwischen haben wir dann USB-Sticks und irgendwann gar keine USB-Sticks mehr. Die Technik ist immer wieder besser geworden, ja. Bitcoin ist hier ganz anders gebaut, weil Bitcoin ganz schwach updatefähig ist. Das heißt, bei Bitcoin ist es nur ganz schwer möglich, Updates einzuspielen. Das heißt auf gut Deutsch, der Bitcoin von gestern oder von letztem Jahr ist quasi der gleiche Bitcoin wie nächstes Jahr und in 5 Jahren und in 10 Jahren, weil ich das IT-System nur ganz, ganz, ganz langsam updaten kann. Es gibt immer mal wieder Update-Eingriffe, aber die sind, also wenn Sie das Bitcoin-Netzwerk updaten wollen, neue Funktionalität einbauen, das müssen Sie 4 bis 5 Jahre lang brauchen. Das ist was ganz anderes als ein Handy, wo teilweise 3 Updates pro Woche eingespielt werden können. Ja, das heißt, durch Updates verändert IT ihren Charakter. Das Handy erzeugt ein Update alle 2, 3 Wochen. Dadurch haben Sie eine höhere Funktionalität, aber Sie verlieren auch Funktionalität. Dadurch verändert sich das Handy im Charakter. Vor 10 Jahren hatten wir das Smartphone zum Telefonieren benutzt. Inzwischen nutzen wir es zum Streaming von Netflix-Serien. Die IT verändert ihren Charakter aufgrund der Updates. Wenn Sie jetzt aber ein Netzwerk wie den Bitcoin nehmen, wo Sie die Update-Fähigkeit beschränken, aufgrund des Mechanismus, das komme ich gleich dazu, dann bleibt die IT so, wie sie ist, weil sie nicht updatefähig ist. Oder die Updates brauchen sehr lange und müssen eben wirklich wohl durchdacht werden, damit Rückwärtskompatibilität gegeben ist. Das ist die Update-Fähigkeit. Und deswegen gibt es auch viele Leute, die sagen, man kann Bitcoin nicht richtig updaten. Ein Update braucht 4 bis 5 Jahre und deswegen ist es alles Schrott. Ich sehe es genau anders. Die mangelnde Update-Fähigkeit ist ein Feature, kein Bug bei dem Bitcoin. Warum? Weil dadurch der Bitcoin im Kern seinen Charakter über Jahre und Jahrzehnte erhalten kann.
Also das heißt dann Klartext, in Zukunft muss die Technologie in der Lage sein, das da auszulesen. Also wir müssen im Prinzip, müssten wir in ein paar hundert Jahren ähnliche Computer noch laufen haben wie heute. Also eigentlich, ich überlege mir so ein bisschen, denke ich mir so, naja, vielleicht gibt es dann keine Ersatzteile mehr.
Nee. Die Frage, die ist wirklich ganz toll, weil Sie gehen der Sache auf den Grund. Die Bitcoin-Blockchain ist seit 14 Jahren, seit Anbeginn von der Bitcoin, immer dieselbe. Aber die Rechner haben sich inzwischen quasi ausgewechselt. Sie können davon ausgehen, dass von damals kein einziger Rechner mehr am Netz ist. Die wurden alle ausgewechselt und je mehr Rechenpower und so weiter entsteht, je mehr neue Technologie im Rechenbereich gebaut wird, desto eher werden neue Rechner angeschlossen, die älteren Rechner werden rausgeschmissen. Das heißt, sie haben so einen Rollover-Effekt. Aber die Bitcoin-Blockchain quasi pflanzt sich fort immer wieder auf die neueren Rechner, auch wenn sie die Betriebsbasis, also die Installed Base im Hintergrund, mehrfach komplett ausgewechselt haben. Das ist die Brillanz von Bitcoin. Bitcoin ist, was das Thema angeht, ist es zeitstabil. Und deswegen glaube ich, dass Bitcoin letztendlich so eine Art Unikum ist in dieser Domäne des digitalen Storage of Values. Es wird keinen zweiten Bitcoin geben. Es gab ja schon Versuche, gell? Bitcoin SV, Bitcoin Gold und Bitcoin X und Bitcoin Y, das gab es ja alles schon. Hat alles nicht funktioniert, genau aufgrund dieser Logik, ja. Und wenn Sie aber die Smart Contract Plattformen anschauen, Ethereum, dann ist dort die Logik ganz anders. Sie haben nicht nur eine Smart Contract Plattform wie Ethereum, sondern Sie haben über 70. Das heißt, Ethereum ist anders als Bitcoin im Wettbewerb mit anderen Lösungen, die heißen Cosmos, Polkadot, Binance Smart Chain und so weiter. Und wenn Ethereum keine Innovationen hervorbringt, dann beginnt Ethereum Marktanteile im Sinne von Anzahl Transaktionen zu verlieren gegenüber anderen. Das heißt, der Mechanismus, wie Ethereum im Sinne der Smart Contract Lösungen arbeitet, ist eigentlich wie eine traditionelle Industrie, ja, wie die Automobilindustrie. Wer nicht innovativ ist, der kommt unter die Räder, der gibt Marktanteile ab und wenn ich mich anstrenge, dann bleibe ich vorne. So funktioniert Ethereum. Und deswegen ist die Update-Fähigkeit bei Ethereum gegeben. Und weil Ethereum updatefähig ist, ist Ethereum immer einen Schritt weiter gekommen und ist deswegen nach wie vor die größte Smart Contract Plattform dieser Art. Das heißt, das sind quasi Wettbewerbsmechanismen wie der Automobilindustrie zum Beispiel. Aber beim Bitcoin im Sinne der Domäne von Storage of Value Tokens ist es ganz anders. Da ist es aus meiner Sicht ein Winner Takes It All Game und die Wettbewerbslogik funktioniert nicht aufgrund des Vertrauens, was es braucht und zwar Jahre, um letztendlich die Leute dazu bewegen, Geld in den Bitcoin oder in das Netzwerk zu investieren.
Das ist jetzt meine letzte Frage, das habe ich jetzt mit Bitcoin verstanden. Jetzt gehen wir noch auf die Ethereum zurück. Sie haben ja gesagt, im Prinzip, wir bringen alles auf die Blockchain. Das ist für mich die Frage halt, wie steht es mit Sicherheit? Ich meine, wenn wir keinen Strom mehr haben oder wenn wir kein Internet mehr haben, dann sind alle Daten weg.
Ja.
Also heute ist ja so, heute habe ich einen Depotauszug von meiner Bank, da steht drauf, verstellter hat 5 Nestle-Aktien.
Ja.
Und ich gehe davon aus, den habe ich. Und ich gehe davon aus, den hat die Bank auch nochmal irgendwo. Hoffe ich mal. Nur wenn wir so uns völlig digital sind, ich meine, es gibt ja, was ich da, alle möglichen Albtraum-Szenarien. James Bond hat es ja schon vor Jahrzehnten, gab es ja schon die Idee mit elektromagnetischen Schlägen quasi das ganze IT-System der Welt zu zerstören. Das kann man sagen, gut, James Bond. Aber im Prinzip ist das System dahingehend auch robust.
Also sagen wir mal so, wenn Sie alle Rechner auf der Erde ausschalten oder der Strom fehlt, dann können die natürlich nicht weiterarbeiten, ganz klar. Aber ich würde mal behaupten, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist relativ gering. Sie haben, die Welt ist riesengroß, Sie haben Japan und wir haben über Argentinien gesprochen und so weiter. Irgendwo auf der Welt wird Strom da sein und das Internet ist quasi auch so konstruiert, dass Sie es nicht einfach so ausschalten können, sondern das ist redundant gebaut. Das heißt, Bitcoin wird sich immer in der Lage sein, zu synchronisieren.
Nicht Bitcoin, ich rede vor allem erstmal für Ethereum.
Genau
in ihrer Zukunftswelt, wo die ganz alle Banken digital vernetzt sind, wo es die Clearinghäuser nicht mehr gibt und so weiter, da brauche ich noch irgendwo den Backup, den Ultimativen, damit nicht ich, wenn ich Strom muss, bin oder kein Internet, dass im Prinzip meine ganzen Eigentumsansprüche eigentlich gelöscht sind.
Ja, genau. Also gut, dann eben Ethereum. Das ist aber technisch gesehen das Gleiche. Also Sie haben eben die Blockchain gespeichert auf einem Ethereum-Rechner. Das könnte bei Ihnen im Büro stehen oder eben bei einer Bank im Keller und dort sind die Daten drauf und diese Datenbank ist 1:1 synchronisiert mit tausenden von anderen Rechnern auf der Erde, die quasi exakt genau den gleichen Datenbestand bei sich haben und die Technik garantiert, dass alle Datenbestände identisch sind. Und wenn jetzt eben bei Ihnen im Bankenkeller der Strom ausgeht, dann könnten Sie in den Nachbarkeller gehen oder ins Nachbarland oder auf den Nachbarkontinent. Aber irgendwo finden Sie noch eine Kopie von einem laufenden Blockchain-System, wo Sie Ihren persönlichen Kontoauszug rauslassen können. So ist die Technologie gebaut und wir haben es ja auch schon gesehen. China war ja relativ kritisch gegenüber Krypto-Assets und hat dementsprechend das Thema auch gut begonnen zu verbieten. Und die ganzen Netzwerke hat es nicht groß gestört, sowohl Ethereum als auch andere laufen einfach weiter, weil die Netzwerke so gebaut sind, dass sie eben redundant sind. Ja, sie können einzelne Rechner rausnehmen, sie können ganze Länder rausnehmen, das gesamte Netzwerk weltweit verteilt und verteilt auf Hunderten oder Tausenden von Rechnern, wird irgendwo immer weiter überleben können.
Und die Chinesen haben es übrigens, glaube ich, meines Erachtens deshalb verboten, weil sie ja eine eigene digitalen chinesische Währung bringen wollen. Wenn wir wieder beim EZB-Ding sind, dann müssten jetzt, dass die EZB ja letztlich auch auf diesen Weg gehen müsste, wenn sie denn versuchen würde, sich durchzusetzen. Aber vielleicht bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine Frage zum Thema Stromverbrauch. Da gibt es jetzt zwei Fraktionen. Die einen sagen, das ist eigentlich ökologisch Irrsinn, was da passiert. Und die anderen schreiben immer, Herr Stelter, wenn wir so viel Windenergie erzeugen und die können ich eh nicht speichern, dann lasst uns doch irgendwie Bitcoin-Mining betreiben. Also wie ist denn das jetzt? Was ist jetzt da die Wahrheit?
Also ob ich sage gerne meine Meinung, ob es die Wahrheit ist oder nicht, das werden wir dann irgendwann in x Jahren dann sehen. Also ich bin der Meinung, dass Stromverbrauch zunächst mal neutral beurteilt werden müsste. Man darf Stromverbrauch nicht stigmatisieren. Wir verbrauchen jetzt ja gerade auch Strom und der Hörer, der gerade zuhört, verbraucht auch gerade Strom und Netflix verbraucht Strom. Computerspielen verbraucht Strom, die Handys von den Kindern, Tochter, Söhne verbrauchen auch alle Strom. Und man sollte aus meiner Sicht nicht anfangen, jetzt exakt genau zu überlegen, welcher Strom ist als eigentlich guter Strom und welcher ist schlechter Strom, weil was ist mit Weihnachtsbeleuchtung, die nachts durchbrennt? Ist es jetzt gut oder ist es schlechter Strom? Also wer Strom verbraucht, beginnt zu stigmatisieren, der begibt sich auf ganz, ganz, ganz wackeliges Terrain. Und deswegen bin ich der Meinung, dass der Stromverbrauch nicht entscheidend ist, sondern was aber entscheidend ist, und das macht es ehrlich gesagt nur ein Quäntchen besser, ist der damit einhergehende CO2-Ausstoß. Das ist das Problem. Wenn der Strom entsteht aus Kohlekraftwerken oder anderen fossilen Energieträgern, dann ist der Strom CO2-belastet und dann kann man ihn zu Recht kritisieren. Wenn der Strom aber aus erneuerbaren Energien ist, potenziell auch aus Atomstrom oder vor allem eben Geothermie, Wasserkraft und ähnliches, dann müsste eigentlich dieser Stromverbrauch in Ordnung sein. So funktioniert ja auch die Argumente um die Elektromobilität. Und jetzt ist eben die Situation die, dass die Blockchain-Technologie per se nicht übermäßig energieintensiv ist. Inzwischen ist das einzige Großprojekt, was ein Stromproblem hat, ist der Bitcoin. Ethereum war heute vor einem Jahr noch relativ stromintensiv, hat sich dann durch ein Update verändert. Und deswegen ist der Stromverbrauch bei Ethereum runtergegangen. Das heißt, die Blockchain-Technologie als solche hat eigentlich kein Stromproblem mehr. Das Problem hat nur der Bitcoin. Und dort, wie gesagt, gilt aus meiner Sicht Folgendes. Der Stromverbrauch per se ist nichts, was man kritisieren sollte, sondern der ist einfach da. Das Problem ist, wie ist der Strom, der verbraucht wird, eigentlich erzeugt worden? Ist der aus erneuerbaren oder aus fossilen Energieträgern erzeugt worden? Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt bei dem Bitcoin-Mining hier in Europa so gut wie kein Mining. Das heißt, wenn der Staat Bitcoin-Mining unter Verbot stellen möchte hier in Europa, dann ist das total haltlos, weil es gibt quasi kein Mining. Das Mining findet statt in Russland oder eben benachbarten Ländern. dann ehemals in China, inzwischen in Südamerika, in Ländern wie Texas in Amerika und ein paar andere Länder natürlich auch noch. Aber Europa ist kein relevantes Land, wo viel Strom aufgewendet wird zum Mining von Bitcoin. Ja, deswegen muss man wirklich immer die gesamte Story hier betrachten. Und wenn man auf etwas abstellt, dann auf den CO2-Ausstoß, der bei der Stromproduktion entsteht, aber nicht ausschließlich auf den Stromverbrauch per se, weil sonst kommt man aus meiner Sicht in ganz schwierige Erklärungsnöte, weil sie können mir dann nicht erklären, ob jetzt Weihnachtsbirnen oder Computerspielen oder ähnliches jetzt kritisch ist oder nicht. Übrigens, ChatGPT ist ja in aller Munde, verbraucht irre viel Strom in den ganzen Datacentern. Ich habe es mal hochgerechnet, ChatGPT war in manchen Zeiten so plus minus ähnlich stromintensiv wie 10% des Bitcoins, also ist schon mal echt ein Wort. Aber beschwert sich darüber jemand? Also ich höre keine Beschwerden. Ja. Das heißt, der Bitcoin ist halt sehr transparent, was den Stromverbrauch betrifft. Deswegen entlädt sich da auch die gesamte Kritik, auch das Unverständnis im Übrigen. Aber andere Technologien, andere Datacenter brauchen auch viel Strom. Aber da guckt man mal geflissentlich drüber hinweg. Also diese ganze Diskussion mit dem Stromverbrauch wird auch nicht ganz fair geführt.
Professor Sandner, vielen herzlichen Dank. Ich habe verstanden, Wertspeicher und Zahlungssystem, sage ich mal meinen Worten, Wertspeicher gibt es nur einen neben Gold, nämlich Bitcoin, und Zahlungssystem, das ist die neue Welt, die im Prinzip den Finanzsektor und die Kapitalmärkte revolutionieren wird. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich bin sicher, wir werden in den kommenden Jahren die Gelegenheit finden, unser Gespräch mal aktuell fortzusetzen.
Sehr gerne.
Soweit mein Gespräch mit dem leider mittlerweile verstorbenen Professor Philipp Sandner. Was können wir daraus lernen? Erstens, Sandner hat die Risiken damals schon gesehen. Er sprach bereits damals von Stablecoins als potenzieller Gefahr für den Euro. Er sprach davon, dass China mit dem digitalen Yuan Jahre voraus ist. Und er sprach davon, dass die deutsche und europäische Politik die Technologie nicht wirklich versteht. Blickt man auf die heutige Diskussion, so muss man 3 Jahre später festhalten, dann hat sich wohl nicht viel geändert. Der zweite Punkt ist eine Forderung. Er forderte, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Es ging für ihn darum, genau das zu tun, was auch Reichlin und Zettelmeier in ihrem Paper vorschlagen. Sie sagen, wir müssen verhindern, dass es zu einer Infrastructure Dollarization, also einer Dollarisierung der Infrastruktur kommt. Und er hat ähnlich argumentiert nach dem Motto, nur mit einem digitalen Euro und einer digitalen Infrastruktur können wir eine Rolle spielen. Drittens, das muss man auch festhalten, leider Gottes, die deutsche Debatte ist ohne Philipp Sandner sicherlich deutlich ärmer. Er war jemand, der es sehr gut verstanden hat, die Themen zu erklären und der weitergedacht hat als viele andere. Bleibt mir, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich für das neue Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag zur neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.